Genau. Gottesdienst im Neuen Testament. Ich danke allen, die letztes Mal mir ein paar Rückmeldungen gegeben haben. Ich hatte ja so gezeigt, dass wir als Evangelische hier im württembergischen Land eigentlich eher von einer Predigtradition oder Gottesdiensttradition herkommen, die im Gottesdienst eine Bildungsveranstaltung sieht. Ja, der Pfarrer, da wird es am sichtbarsten, der steht oben auf einer Kanzel und predigt nach unten und hat einen professoralen, also die Professorenkleidung des Spätmittelalters an, nämlich den Talar, inklusive dem weißen Bartschutz, nennt sich heutzutage Bäffchen. Da wird es deutlich sichtbar und das ist die Tradition, die wir alle gelernt haben, Bildungsthema im Gottesdienst. Und wenn wir jetzt aber ins Neue Testament schauen, der Leitsatz, der mir wichtig geworden ist, oder der, glaube ich, Jesus wichtig ist, ist, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es geht darum, dass wir zu Jesus kommen, dass wir zu Gott kommen, wenn wir dann das ernst nehmen, dass wir Kinder Gottes sind, ja, nicht nur dem Namen nach, sondern tatsächlich Kinder Gottes sind, dann ist das so, die Kinder kommen zum Papa. Und das ist dann eigentlich so eine Art Familientreffen. Und ich habe das so ein bisschen gegenübergestellt, so diese Bildungsveranstaltung und Familientreffen, da stellen wir fest, dass da ganz, ganz große Unterschiede sind. Und dann kam ein Paar auf mich zu und haben gesagt, oh, das Familientreffen, hey, nee, unsere Familie ist, das ist eher so eine Art Haifischbecken. Ja, also wenn man da zusammenkommt, dann ist es einfach nicht so richtig schön. Ja? Und wenn du jetzt sagst, Gottesdienst ist Familienfeier, dann denke ich, oh nee, das brauche ich nicht auch noch. Das habe ich ja schon an Weihnachten. Ja? Brauche ich nicht auch noch jede Woche haben. Und ich glaube, da müssen wir nochmal drauf hinschauen und sagen, hey, in jeder Familie sind die Kulturen eben sehr, sehr unterschiedlich. Und ich weiß, es gibt diese Haifischbecken-Familien, ja, wo es darum geht, dass jeder so im besten Schein dasteht, ja, also da bringt man Essen mit, hat sich ewig drüber Gedanken gemacht, was koche ich denn da jetzt und was mache ich da jetzt und es ist ein riesen Eck draus geworden und jeder kommt und jeder will das Beste haben, weil Oma und Opa, die heben dann die Daumen, ja, ob es gut ist oder gut geht, weiß ich nicht, manche Familien sind nicht Oma und Opa, sondern andere Leute, aber man hat so das Gefühl, da gibt es irgendwie so einen imaginären Daumen, ob das Essen, das ich gebracht habe, gut genug ist. Manche Familien sind ja richtig gut darin, Konflikte zu vertuschen. Ja, jeder weiß, wenn man am Tisch sitzt, da kracht's und da kracht's und bei dem in der Familie kracht's. Und an Weihnachten sagen alle, ach schön, dass wir zusammen sind und es geht uns so gut. Und jeder weiß ganz genau, dieses Thema ansprechen und bäm, dann wäre nichts mehr mit Familienfeier. Es gibt unheimliche Autoritäten und heimliche Autoritäten und so weiter und so fort. Haifischbecken. Demgegenüber ein echtes Familientreffen. Jeder ist angenommen. Ist wirklich angenommen. Und es ist total egal, ob der Salat, den du mitgebracht hast, ob der schmeckt oder nicht. Ist trotzdem geliebt und trotzdem angenommen. Und es ist auch egal, wenn du vielleicht anders bist als die anderen. Wir freuen uns, dass wir zusammenkommen. Und wir freuen uns übereinander und wir feiern einander. Und ich glaube, da merken wir, da sind Familienkulturen sehr unterschiedlich. Und eigentlich wünschen wir uns dieses echte Familientreffen und nicht das Haifischbecken. Aber oft haben wir das Haifischbecken. Wenn wir über Gottesdienst reden, dann reden wir über Familientreffen in diesem richtigen, in diesem echten Sinn. Klammer auf, manchmal ist es auch bei uns wie im Haifischbecken, Klammer zu, das kennen wir. Aber ich glaube, wenn wir dieses Bild vor Augen haben, dass der Vater seine Kinder zu sich einlädt und sagt, hey, ihr seid willkommen und ich will euch dienen, ich will für euch da sein und ihr dürft einander ermutigen, dann haben wir das richtige Bild von Familientreffen im Blick. Und wenn eure Familie anders ist, eher vielleicht Richtung Haifischbecken, dann möchte ich euch ermutigen, nehmt dieses Bild von dem Vater, der seine Kinder einlädt und sie liebt, sein Leben für sie gegeben hat, dann nehmt dieses Bild und sagt, hey, wie wäre das, wenn ich jetzt anfange zu beten, dass mein Familientreffen immer mehr zu einem richtigen Familientreffen wird und immer weniger ein Haifischbecken ist. Lasst uns von diesem Bild, dass der Vater dich uns einlädt, unsere Familie denken und nicht umgekehrt von unserer Familie auf das schließen, was wir hier im Gottesdienst miteinander erleben. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, aber ich lade euch dazu ein. Dann haben mich doch Leute angesprochen und haben gesagt, hey, wie ist das jetzt eigentlich mit der Bibel und der Predigt? Wenn das eine Familienfeier ist, gibt es das dann nicht mehr? Stimmt, da bin ich tatsächlich nicht so drauf eingegangen, aber der Paulus war durchaus zu predigen. Ich habe das nochmal nachgelesen, Apostelgeschichte 20, Vers 7. Paulus hat bis nach Mitternacht gepredigt. Ich weiß nicht, wann er angefangen hat. Also wenn er morgens angefangen hat, so wie wir jetzt, dann wäre es richtig lang. Keine Ahnung, aber er hat bis nach Mitternacht gepredigt und einer saß im Fenster, ist eingeschlafen, runtergestürzt und war großes Drama. Paulus hat den dann wieder zum Leben erweckt, also krasse Geschichte. Aber da wissen wir, dass Paulus gerne lange gepredigt hat. Für alle, die kurze Predigten lieben, lange Predigten sind biblisch. Dummerweise, ja. Manu, gell? Auch cool ist, was viele gar nicht so wissen, als Paulus in Ephesus war, der war da ungefähr 3 Jahre, da hat er eine Schule gemietet und hat in dieser Schule morgens Uni gemacht, also tatsächlich Bildungsveranstaltung. Er hat da Bibelunterricht gemacht, 3 Jahre lang. Der muss da richtig viel Stoff gehabt haben, dass der das gemacht hat. Und daher wissen wir, Lehre ist für Paulus auch eine sehr wichtige Sache gewesen. Und deswegen, wenn wir über die Bibel nachdenken, dann glaube ich, dass die Bibel notwendig ist, weil sie zeigt, wer Gott ist, weil sie den Rahmen setzt von dem, was wir sind. Ja, wenn ich sage, wir sind Familienfeier, würden wir das nicht wissen, wenn wir es nicht in der Bibel hätten. Und wenn wir in der Bibel nicht hören würden, dass wir Kinder Gottes sind. Sie setzt den Maßstab auch für unser Miteinander. Wir werden da nachher nochmal drauf eingehen. Ist ein wesentliches und tragendes Element von unserer Familienfeier. Und ich glaube, dass biblische Bildung absolut notwendig ist. Die Frage ist, ob wir nicht andere Orte auch nochmal brauchen, wie den Gottesdienst. Weil wenn wir sagen, biblische Bildung läuft im Gottesdienst, dann sind wir wieder bei der Bildungsveranstaltung. Und ich merke, ja, das ist cool, aber es erschlägt uns an vielen Stellen. Ich glaube, wir müssen diesen Weg einschlagen, auch den Paulus gemacht hat, anderen Ort zu suchen, wo man mal unterrichten kann. Ja? Mal einen Abend, wo wir uns über biblische Themen unterhalten oder mal so eine Kurzbibelschule oder so. Ich glaube, da müssen wir nochmal neu uns Gedanken machen. So, das waren zu den Rückmeldungen vom letzten Mal. Jetzt will ich gerne eingehen auf eine weitere Bibelstelle, nämlich 1. Korinther 14, Vers 26. Das ist so direkt das, was danach folgt, nach dem, was wir das letzte Mal gehört haben. Da schreibt der Paulus, was folgt nun daraus, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen. Ein Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen oder eine Deutung dazu. Alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas dazu oder jeder etwas beitragen. Das ist der Gedanke, den Paulus uns mitgeben will. Und ich glaube, in dieser Reihe, da war ja eine ganze Menge an Dingen genannt, ein Psalm, eine Lehre und so weiter. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt über diese Dinge uns Gedanken machen, was der Paulus als Beispiele genannt hat. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Lass uns jetzt nicht auf die Beispiele direkt schauen, aber auf das Prinzip. Nämlich, das Prinzip ist, dass jeder etwas beitragen kann. Und so gehört es ja irgendwie zu einer gesunden Familienfeier. Jeder bringt etwas ein, jeder bringt was mit, jeder ist beteiligt. Und was kann das für uns bedeuten? Manche sitzen vielleicht jetzt auf ihrem Stuhl und denken, oh Mann, wieder arbeiten, wieder was mitbringen, wieder was tun. Oh nee, da habe ich ja keine Lust dazu. Lasst uns mal eintauchen in die Frage. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, wenn wir das als Prinzip festhalten, ist eine ganz besondere Haltung. Die Haltung, mit der wir hier durch diese Tür reinkommen. Die Haltung, ich bin beteiligt. Ich bin beteiligt. Stellt euch vor, ihr brecht auf und wollt zu einem Volkshochschulkurs gehen. Was ist eure Haltung? Wie geht ihr da hin? Oder ihr geht zu einem Spieleabend mit Freunden. Was ist eure Haltung? Wie geht ihr dahin? Bei einem Spieleabend, da geht es darum, hey, was spielen wir miteinander? Was machen wir? Werde ich gewinnen? Werde ich verlieren? Keine Ahnung. Man lässt sich auf das ein, was da an diesem Abend geschieht, und man weiß aber auch noch nicht so ganz hundertprozentig, was geschieht. Es ist irgendwie spannend. Und genau deswegen geht man hin. Bei einem Volkshochschulkurs, da geht man hin, da redet einer eine Stunde, und wenn es gut geht, darf man noch eine Frage stellen, und dann ist auch okay. Das ist vielleicht ein bisschen entspannter, das ist ein bisschen gechillter, aber was würdet ihr lieber machen? Spieleabend oder Volkshochschulkurs? Paulus geht davon aus, dass Gottesdienst eher ein gemeinsamer Spieleabend ist. Und dann heißt es dann, letztlich ist dein Beitrag mit verantwortlich, dass da was gelingt. Und dein Beitrag ist wesentlich. Das Ganze funktioniert nicht, wenn du nicht dabei bist. Stell dir vor, beim Spieleabend hockt einer in der Ecke und guckt zu. Ziemlich blöd für die, die spielen. Und langfristig auch langweilig für den, der zuguckt. Es braucht eine besondere Haltung. Und ich glaube, es braucht auch eine besondere Haltung von denen, die den Gottesdienst verantworten. Ich rede es da auch mal von mir, ganz persönlich. Ich bin evangelischer Pfarrer. Und ich habe Gottesdienst als Bildungsveranstaltung gelernt. Das wurde mir eingetrichtert. Im Homiletik-Pro-Seminar, im Homiletik-Seminar, in der praktischen Theologie, immer ging es darum, letztlich, Bildungsveranstaltung. Und ich habe eigentlich gedacht, Gottesdienst ist eine coole Sache, wenn es gut geht, können es zwei Leute rocken, der Pfarrer und der Organist. Alle anderen können kommen und zugucken. Das ist so die Geschichte-Tradition, wo ich herkomme. Und jetzt zu merken, hey, Gottesdienst ist was anderes, es geht um Beteiligung, da merke ich, da muss ich meine Haltung ändern. Wie kann ich oder können wir Gottesdienst gestalten, dass es leicht ist, sich zu beteiligen, dass es Freude macht, sich zu beteiligen. Vor kurzem habe ich den Satz gehört, wir machen kein Programm für die Leute sind das Programm. Wir machen kein Programm für euch, sondern ihr seid der Gottesdienst. Wir sind gemeinsam Gottesdienst. Aber ich merke, da braucht es auch eine Haltung, das zu ermöglichen, das zu wollen und das in die Praxis auch wirklich umzusetzen. Und das sind Dinge, die wir auch, die ich auch neu lernen müssen. Und da bin ich, sind wir, die wir Gottesdienst veranstalten und hier versuchen zu leiten, auch auf euch angewiesen, dass ihr sagt, hey, mir würde das helfen, um mich beteiligen zu können. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Dimension. Ja, neue Haltung. Sowohl für die, die in den Gottesdienst kommen, als auch für die, die traditionellerweise diese Bildungsveranstaltung gestaltet haben, müssen lernen, nochmal neu zu verstehen, was Beteiligung, was dieses Miteinander heißt, das wirklich zu ergreifen, dass wir bei einer Familienfeier sind. Und wie kann das gehen? Was kann so eine Beteiligung sein? Wie kann sowas ganz praktisch sein? Natürlich kannst du sagen, ich helfe in einem Team mit, das hier im Gottesdienst notwendig ist. Ja, Kinderkirche, Kaffee, keine Ahnung, da gibt es so viele Sachen, wo man mithelfen kann. Das ist sicherlich das eine. Aber ich glaube, es gibt noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel fände ich es super, wenn wir für den Gottesdienst beten. Zum Beispiel beim Herfahren. Zu beten. Dass Gott da ist, dass Gott Menschen begegnet. Eine unglaublich wichtige Aufgabe. Denn da, wo wir beten, da öffnen wir Gott die Tür. Da passiert etwas, da kann etwas sich verändern. Du kannst zum Beispiel entscheiden, auch wie du beim Lobpreis dabei bist. Ich fand es klasse, als die Clara gesagt hat, kommt nach vorne und ihr wirklich nach vorne gekommen seid. Das hat mir so gefallen und ich habe gemerkt, wir waren ganz anders im Lobpreis da, als wir hier uns fokussiert haben und nach vorne gekommen sind. Manchmal habe ich so den Eindruck, es gibt so, wenn man da hinten sitzt und den Lobpreis so anhört, dann kommt man so in dieses Kinosessel-Feeling. Ja? Und man hört so ein bisschen zu und guckt, was da vorne irgendwie so passiert. Und ich finde es so cool, wenn du sagst, nee, ich will im Lobpreis wirklich beteiligt sein. Ich will da sein. Ich will nicht mich da hinten reinsetzen irgendwie, sondern ich will da mitbeteiligt sein. Und ich glaube, du kannst super cool Menschen ermutigen. Das kann durch ein kleines Gespräch sein, wo du sagst, hey, an dem Sonntag mit der Person will ich reden. Oder bringst du jemand ein kleines Geschenk mit. Eine Karte oder ein Blümchen oder ich weiß nicht was. Oder Gott hat dir einen Eindruck gegeben für jemand, hat dir ein Bild gegeben, hat dir ein Wort gegeben für jemand und du möchtest es teilen. Und an der Stelle möchte ich die Nadine nach vorne bitten. Nadine, genau das hast du erlebt, zwar nicht im Gottesdienst, aber bei Zifat im Home, dass jemand mit dir was geteilt hat. Und ja, erzähl selber, wie das dir ging damals.
Danke. Also viele werden mich gar nicht so richtig kennen. Ich bin auch relativ neu im CVM Stuttgart, war aber früher im CVM Heidelberg und war dann im Mai zum ersten Mal im Home. Kam einfach hin, hab mich gefreut, dass ich kommen darf, mehr aber auch so gar nicht. Und habe aber überlegt, ich setze mich zu jemand, wo ich nicht kenne. Ich kenne so ein paar Gesichter aus der Welcome Group und ein paar einfach, die ich kenne. Und habe mich neben eine junge, für mich völlig fremde Frau gesetzt. Die saß auch alleine da. Und dann gab es so eine kurze Gebetszeit. Und nach der Gebetszeit drehte sie sich zu mir und sagte, sie hätte einen Eindruck für mich. Ich so, okay, spannend, was denn? Und dann hat sie mir was erzählt und es war so unfassbar präzise. Als würde sie mein Leben kennen und wissen, was gerade dran ist. Und ich selber hatte auch ein Bild für sie. Das ist bei mir nicht so ungewöhnlich, ich bin ein kreativer Mensch. Ich habe ständig irgendwelche Bilder, ich denke auch in Bildern und wusste nicht so recht, ob es für sie ist, habe es ihr aber gesagt und gesagt, prüf das mal, ob das passt für dich. Und sie konnte was damit anfangen und dann ging Home weiter. Und wir haben nach dem Gottesdienst uns nochmal nach Home ausgetauscht, haben eine Dreiviertelstunde uns erzählt, was uns gerade im Tiefsten bewegt. Mich bewegt es heute noch. Das war so ermutigend, ich kann es gar nicht beschreiben. Jedes Mal, wenn ich reingehe, denke ich daran, an das, was sie gesagt hat oder was aus meiner Sicht von Gott kam, was Gott gesagt hat. Und dann bin ich nach Hause gelaufen und habe mir überlegt, du bist so blöde, du traust es Gott nicht zu. Und dann dachte ich, nein, das ist ein falscher Gedanke, ich traue es Gott sehr wohl zu. Und Gott ist so groß, dass er mich überraschen kann. Und ich möchte mich von Gott überraschen lassen und ich bin froh, dass Gott so groß ist. Und wir haben es gesungen im letzten Lied. Der Heilige Geist tut Wunder und ich will daran glauben. Und ich lasse mir das auch nicht einreden, dass mein Glaube nicht gut genug ist.
Amen. Dankeschön. Was für eine coole Sache. Da kommt man in den Gottesdienst und das, was einen anspricht, ist nicht die Predigt. Und nicht der Lobpreis, sondern dass einen jemand von der Seite anquatscht und sagt, hey, ich habe einen Eindruck für dich. Und das ist lebensverändernd. Da spricht Gott hinein in Leben. Was für eine coole Sache. Und merkt ihr, dann ist Gottesdienst nochmal viel mehr als dieses, ja, wir sitzen und hören zu, sondern es ist Miteinander. Es ist, wir dienen einander. Wir sind miteinander im Hören und im Weitergeben und im Empfangen. Und das, ja, danach habe ich Sehnsucht und ich glaube, genau das ist das, was Paulus mit dem meint. Wir kommen zusammen und jeder hat was, um einander zu ermutigen. Richtig cool. Und wer auch immer es war bei Home und den Mut hatte, auf die Nadine zugehen, ich feiere dich. Und Nadine, danke, dass du dann auch was zurücksagen konntest. Und ich möchte euch ermutigen, ja, das tatsächlich zu nutzen. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du manchmal da bist im Lobpreis oder sonst irgendwie im Gottesdienst und du merkst, hey, ich habe was, das wäre vielleicht ganz gut, dass es für alle wäre. Ein Eindruck oder ein Bild oder ein Bibelwort oder einfach ein Gedanken, wo du denkst, das wäre jetzt echt gut, den nochmal hier einzubringen, dass vielleicht für dieses Anliegen gebetet wird oder vielleicht für eine Person, die dir gerade vor Augen steht, gebetet wird. Dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, hier nach vorne zu kommen. Immer hier vorne in der Ecke sitzen die Menschen, die so durch den Gottesdienst hindurchleiten. Da ist zum Beispiel immer die Moderation und die geistliche Leitung. Und die haben immer so ein Bändel hier vorne. Die könnt ihr dann, genau, die Denise hebt den gerade mal hoch, genau. Da könnt ihr dann mit eurem Anliegen kommen und uns direkt auch ansprechen, wer auch immer da sitzt, dass, wenn ihr einen Eindruck habt für uns alle, wir wollen da gerne drauf hören und überlegen, wie wir das dann auch in den Gottesdienst mit einbringen können. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wie du am Gottesdienst dich beteiligen kannst. Und ich möchte dich herzlich dazu einladen. Und wenn du Lust hast, uns zu helfen, wie wir das noch besser machen können, dann sag uns das. Sag mir das oder den Leuten mit dem Infobändel, die da rumrennen. Wir haben da großes Interesse dran. Zum Schluss möchte ich euch noch eine ganz besondere Verheißung mitgeben. Manche denken jetzt vielleicht, oh nee, jetzt ist Gottesdienst auch mit Arbeit verbunden. Und jetzt muss ich da auch wieder was bringen. Ich habe da keinen Bock dazu. Hey, mega, ich verstehe dich, aber ich möchte dich bitten, jetzt nochmal, wenn du so denkst, deinen Glauben mal zusammenzukratzen am Ende dieser Predigt, deine Konzentration nochmal zusammenzukratzen und hier diesen Bibeltext mit mir zu lesen. Das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt noch immer mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. Das ist die Verheißung, die Gott ausspricht, dass es sagt, wer da gibt, der empfängt. Wer reichlich gibt, wer sich einbringt, wer bereit ist zu teilen, auch hier im Gottesdienst, der empfängt. Der wird auch reichlich empfangen. Und wir haben das, ich fand es schön, wie du das erzählt hast, wie ihr das erlebt habt. Da ist jemand auf dich zugegangen und dann hattest du einen Eindruck für die Person. Und am Schluss wart ihr beide überreich beschenkt. Und das ist ein Geheimnis Gottes. Das ist die Art und Weise, wie Gott ist. Da, wo ich das Kleine, was ich habe, zur Verfügung stelle, da beschenkt Gott überreich. Und ich komme rein in ein Denken, wo ich merke, es geht nicht darum, dass ich das kriege, was ich brauche und krampfhaft festhalten muss. Ich brauche jetzt meinen Gottesdienst oder ich brauche das oder ich brauche das. Sondern wo ich sagen kann, hey Gott, du hast alles. Du bist wahnsinnig reich. Du gibst mir, was ich brauche. Und deswegen kann ich großzügig sein und geben. Und indem du so lebst, wirst du immer mehr hineinfinden in die Großzügigkeit und in den Reichtum Gottes. Hast du Lust auf das Abenteuer Gottesdienst? Wir kommen zusammen, weil wir mit Jesus zusammen sein wollen, weil wir miteinander als Geschwister feiern wollen, weil wir miteinander Spaß haben wollen, weil wir uns freuen, dass alle beteiligt sind. Wir kommen zusammen, um Gottes Reden für uns persönlich zu hören. Wir kommen zusammen, um ermutigt, getröstet, ermahnt zu werden. Wir kommen zusammen im Bewusstsein der überfließenden Gnade Gottes. Ich will hier sein und reichlich sehen, dass ich auch reichlich ernten kann. Ich komme nicht zu kurz. Gott beschenkt über alle Maßen. Das ist Gottes Geheimnis. Ich lade euch ein, dass wir an dieser Stelle einfach mal kurz innerlich stehen bleiben und sagen, ja, Jesus, das wollen wir im Glauben ergreifen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du jetzt bei uns bist und wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Und du siehst, wo wir manchmal in dieser Logik sind, dass wir was brauchen und dann krampfhaft festhalten und versuchen, es für uns zu gewinnen. Aber du hast eine ganz andere Logik. Deine Logik ist die Logik des Verschenkens und das in die Fülle hineinbringen und Fülle zu schenken. Deine Logik ist, dass da, wo ich etwas gebe, ich überreich beschenkt werde. Deine Logik ist die, dass wir das Reich Gottes besitzen und dadurch geben können und gleichzeitig dabei reich werden. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns jetzt diesen Gedanken nochmal neu groß machst. Dass du uns hineinführst in deine Größe, deine Großzügigkeit, in deine Gnade. Und dass du uns frei machst von diesem Ich muss für mich sorgen. Dass du uns hineinführst in die Freiheit der Kinder Gottes, die aus der Sorge Gottes leben, die sagen, ja, Gott sorgt für mich. Ich brauche es nicht für mich sorgen. Er ist für mich da. Er gibt, er beschenkt. Er ist an meiner Seite. Er gibt reichlich. Heiliger Geist, komm du, mach uns das groß. Und da, wo wir immer wieder dran zweifeln, in unserem natürlichen Denken, schenk uns Glauben. Schenk uns deinen Glauben. Dass wir frei werden zu verschenken, um aus der Fülle leben zu können.